ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Vier Flaschen. Der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Heute ist wieder mal eine dieser Folgen, bei der man sich echt kneifen muss. Denn wir sind an Bord der Queen Mary unterwegs mit einer ganzen Schar von mehr als 100 Leserinnen und Lesern des Hamburger Abendblatts auf der Jubiläumsreise nach New York. Und viele dieser Leser sind heute bei uns und verkosten die vier Weine, die wir hier gleich aufmachen werden, live mit uns mit. Und den Gast, den wir heute haben, den haben Sie gestern schon kennengelernt, denn er hat für Sie gekocht. Bei uns heute ist aus dem Herlin im Vierjahreszeiten-Hotel in Hamburg, ich glaube dem laut Ranking besten Hotel Deutschlands, der Chefkoch Christoph Rüffer. Herzlich willkommen.
Danke, danke.
Christoph, du hast 2 Sterne, 5 Hauben und
4,5 Fs.
4,5 Fs, genau.
Moment, warum nicht 5?
Oh Gott, der Feinschmecker bemüht sich. Also wir tasten uns da jedes Jahr näher ran an die 5.
Also die Fs, die sind vom Feinschmecker?
Die sind vom Feinschmecker. Und es ist ja in Hamburg der Jahreszeitenverlag.
Ja.
Sitzt an der Außenalster. Hat nichts mit dem Vier-Jahreszeiten-Hotel zu tun.
Ja.
Ist ein Zufall, dass beides Vier-Jahreszeiten heißt. Einmal Hotel und einmal Verlag. Mhm. Aber ist einer von verschiedenen Gourmet-Führern.
Okay, also da gibt es dann verschiedene Führer. Und die kommen dann inkognito in euer Restaurant und verkosten dann und geben dann ihre Wertung ab, oder?
So sieht es in der Regel aus.
Ja.
Inkognito ist natürlich, also sagen wir mal, die Chefredakteure, die kennt man.
Okay.
Ja, aber die sind dann auch absolut wertfrei, also dass sie das genau auch einschätzen können, dass wenn sie kommen, sie werden erkannt, dass es klar, also wenn wir die Chefredaktion nicht erkennen würden, dann hätten wir viel falsch gemacht, ja.
Aber
sonst von den Redakteuren kennen wir so gut wie keinen, auch von den anderen Führern nicht. Und die kommen dann inkognito, ja.
Und wie ist das denn? Ihr könnt diese Bewertung ja auch wieder verlieren. Ne? Ihr müsst ja eigentlich immer auf allerhöchstem Niveau kochen, um sicher zu sein, da nicht wieder.
Ich sag mal, Michelin-Stern ist jetzt kein Doktortitel. Ne? Also
ja.
Doktortitel macht man einmal
und
hat ihn sein Leben lang. Also wenn man ihn ordentlich gemacht hat, den Doktortitel, ne? Ohne Plagiat. Und wir müssen das jedes Jahr.
Ja.
Wir machen das jedes Jahr.
Aber es würde theoretisch ein Tag reichen, an dem der Tester oder die Testerin da ist und dem oder der schmeckt's nicht und dann verliert ihr den Michelin-Stern? Oder
dann würde noch mal ein zweiter kommen, um das zu überprüfen, ob das ein einmaliger Ausrutscher war oder ob da wirklich was im Argen liegt.
Mhm.
Und deshalb kommt immer noch mal, wenn es einmal nicht so gutes Ergebnis gibt, ein zweiter vorbei.
Okay.
Gibt es aber einmal auch ein Ergebnis, was eher Richtung 3 Sterne tendiert, kommt auch noch immer wieder ein zweiter oder ein dritter vorbei, um das dann auch zu bestätigen.
Ist das denn eigentlich, weil das interessiert mich total, ich hoffe, Sie auch. Könntest du das unterscheiden? Also wenn du jetzt ins Restaurant gehst und wüsstest nicht, kein Stern, 1, 2, 3 Sterne, würdest, wenn du das Essen ist, würdest du wissen, okay, ich bin in einem 2-Sterne-Restaurant oder ich bin in einem 3-Sterne-Restaurant oder im 1-Stern. Also ist das so deutlich für
manchmal Profis? Ist das für, ich gehe natürlich auch gerne essen und schlüpfe mal in die Rolle des Gastes, ja.
Mhm.
Und manchmal ist es offensichtlich und manchmal ist es mir auch nicht so offensichtlich. Also ich habe manchmal schon im Zwei-Sterner gegessen und dachte, warum hat der keine drei? Okay. Andersrum war es genauso und beim Einsterner auch. Also, aber es ist auch immer, Essen ist immer eine Spur weit subjektiv, ne? Ja. Also, das ist immer auch Geschmackssache oder wie erlebt man den Tag, was sie kochen oder wie der Service ist, liegt das auf meiner Wellenlänge? Ja. Gefällt mir das oder ist mir das zu kompliziert oder abgehoben? Also das spielt bei mir immer rein. Mhm. Für die Michelin-Tester ist es tatsächlich so, dass sie immer sagen, sie sind sehr objektiv und Qualität, Kontinuität, Kreativität, das zählt auf dem Teller und nur auf dem Teller. Mhm. Und ja, danach richten wir uns möglichst auch.
Ohne
ja.
dir schmeicheln zu wollen, Christoph, aber das frage ich mich auch, warum du noch keinen dritten Stern hast. Ich meine, ist das auch eine Frage, die du dir stellst? Oder was kann man noch tun? Weil das ist ja so irgendwie das Größte, dass man zumindest, weiß ich, dass das dem Köchin schon auch wichtig ist, auch wenn man oft sagt, naja, aber eigentlich ist schon...
Also zwei Sterne ist super.
Ja, zwei Sterne ist mega.
Also zwei Sterne ist super. Das ist, drei Sterne ist natürlich immer ein Ziel, aber bei dem muss man sich auch immer bewusst sein, es geht auch eventuell mal in die andere Richtung. Also da gab es in der Vergangenheit auch in Deutschland jetzt einige Beispiele, die hatten drei Sterne lange, lange Jahre und haben den dritten verloren. Das ist dann wirklich die absolute Katastrophe. Ja, also rein auch von der wirtschaftlichen Seite her oder wie die Auslastung vom Restaurant ist. Und deshalb muss man sich immer bewusst sein. Man will zwar immer den dritten haben, aber wenn man ihn hat, muss man sich auch bewusst sein, es kann auch mal in die andere Richtung gehen.
Ja, weil die Leute sehr schnell dann sagen, so, ja, da brauchst du nicht mehr hingehen, die haben einen Stern verloren. Und wenn man sagt, okay, wow, das war ja vorher ja mindestens genau schon so gut und lief sehr gut, aber das Image ist natürlich deutlich schlechter. Das ging ja hin bis Köche, die sich das Leben genommen haben, also wenn ihnen der Stern weggenommen wurde. Also weil das auch ja so ein psychischer Druck ist, diesen Stern zu halten. Ne? Also...
Ja, aber da muss ich sagen, da machen wir uns keinen Druck, mein Team und ich.
Schon mal gut.
Weil wir möchten Spaß an unserer Arbeit haben, ne? Und diesen Spaß halt auch auf den Teller bringen und das, was wir gerne essen, halt auch kochen für unsere Gäste. Und wenn ich jetzt jeden Abend dastehen würde und es wäre nur Druck, dass wir auch nicht, also wir legen schon sehr Wert darauf, es muss gut abgeschmeckt sein, es muss gut gekocht sein, Garpunkte müssen eingehalten worden sein, Soßen müssen schmecken, das ist alles ganz wichtig, ja, Gemüse nimmt immer eine größere Bedeutung innerhalb des Menüs ein, das muss akkurat behandelt werden. Und wenn das alles passt, dann bin ich sehr zufrieden. Dann bin ich sehr zufrieden. Ja, und dann denke ich nicht darüber nach, ist es jetzt ein Drei-Sterne-Gericht oder ein Zwei-Sterne-Gericht. Aber ja.
Wie würdest du denn jetzt die Leute, die noch nicht bei dir essen waren, unsere Hörer, wie würdest du denn deine Küche beschreiben? Was für eine Küche ist das?
Wir machen eine Küche, wo tatsächlich das Lebensmittel im absoluten Mittelpunkt steht und was nicht verfremdet wird. Also nicht jetzt irgendwie eingepackt, püriert, mit irgendwas dekonstruiert. Es gibt manchmal solche Dekonstruktionen. Das ist absolut nicht meins. Sondern wenn wir einen schönen Kaisergranat aus Norwegen bekommen, dann präsentieren wir den auch in seiner vollen Pracht, das Exemplar, schön gebraten, mit einer Krustentiersoße dazu, mit jetzt aktuell vielleicht jahreszeitenbedingt so ein bisschen mit Schwarzwurzeln in Nussbutter leicht angebraten, mit einem Hauch von Säure dabei. Da
kriegt man gleich Hunger jetzt hier. Ja. Also du bist jetzt nicht so ein Pinzettenkoch, der quasi, wo es raucht und die molekular, also es muss schon quasi, du sagst die Jus, die Garpunkte, also das.
Ja, sagen wir mal so, es raucht, weil wir haben einen Räucherofen
ja,
in der Küche, dann raucht es natürlich auch mal, zum Beispiel für einen warm geräucherten Lachs. Ist das wunderbar, ja, von der Ostsee, ein Wildlachs aus der Ostsee, warm geräuchert, ist ein Genuss. Pinzetten haben wir tatsächlich auch, weil natürlich, du kannst alles mit einem Löffelchen anrichten, aber manchmal ist es dann doch das letzte Blättchen, was irgendwo drankommt, damit es ein bisschen feiner ausschaut und das haben wir sowohl, aber was wir halt nicht machen, ist jetzt zu artistisch an die Sache rangehen und sagen, das muss jetzt alles aussehen wie gerade vom Himmel gefallen. Also es muss schön ausschauen, gut, sehr gut schmecken. Das ist wichtiger als das Aussehen. Es muss sehr gut schmecken und es muss akkurat gekocht sein.
Ich glaube, das ist schon unser Stichwort, weil wir haben uns jetzt einfach schon mal was einschenken lassen.
Ich habe einen ganz trockenen Mund jetzt zum ganzen Erzählen. Also
dem Mann kann geholfen werden.
10.30 Uhr.
Genau. Was gibt es heute zu trinken, Axel?
Oh, da fragst du mich. Du hast die Weine ausgesucht.
Ja, also wir starten mit einem Sekt aus England. Und zwar sind wir ja auf Cunard, mit Cunard Lines unterwegs. Und da war so ein bisschen der Gedanke, eine ursprünglich britische Firma, mittlerweile gehört es auch zu Carnival. Und in England ist ja was passiert. Das Weingut gibt es seit 1988. Ich würde sagen, es ist mit das Beste, was sie aus England trinken können. Die haben die Böden und die klimatischen Bedingungen, leider dank des Klimawandels, quasi wie sie in der Champagne war vor 80, 100 Jahren. Die Böden sind die gleichen, aber es ist eben jetzt dort wärmer, als es eben früher war, wo es vielleicht nicht so möglich gewesen wäre. Und bis auf das quasi ein bisschen Wasser dazwischen ist, ist es eigentlich extrem ähnlich. Und deswegen wachsen da sehr, sehr gute Champagner-like, leider auch im Preis wie Champagner, Winzersekte, so nenne ich das einfach. British Sparkling nach diesem Modell. Und in dem Fall bei Night Timber macht Sherry Spriggs die Weine und die ist die erste Frau, die Sparkling Winemaker of the Year wurde. Und ich dachte, wenn wir als drei Männer hier sitzen, können wir mal eine Dame dazulassen, zumindest in dieser Form. Die Cuvée ist auch analog zum Champagner, also Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, die gleichen Rebsorten, ist auch sehr, sehr trocken und eigentlich um diese Uhrzeit, wir verkosten am Vormittag, das dürfen wir ja verraten, ab und zu schwankt es ein bisschen, wo man denkt, so bin ich das oder ist es das Boot, aber es ist wohl offensichtlich das Schiff, nicht das Boot, das Schiff. Und deswegen sagen wir schon mal zum Wohl aufs Leben.
Aufs Leben.
Zum Wohl.
Man riecht schon so eine leichte Brioche, nicht zu cremig, aber so ein bisschen Zitrus auch in der Nase. Der Sekt hat so 10 Gramm Restzucker, das ist relativ viel, aber durch diese sehr intensive Säure wirkt das überhaupt nicht süß. Ne? Die Säure frischt richtig den Gaumen auf, die Kohlensäure ist sehr präsent. Es ist ein relativ schöner, guter Nachgang auch. Also es bleibt wirklich ein bisschen am Gaumen. Und dann wird es, dann kriegt er so eine leichte Saftigkeit am Gaumen. Ne? Und das ist eigentlich, also ich glaube, wenn man es nicht wüsste, wenn man die Augen zumachen würde, könnte man sagen, es ist durchaus ein Champagner. Mhm. Es ist vielleicht ein bisschen weiniger. Es ist jetzt nicht so ein Crowdpleaser, sondern es ist schon etwas für Leute, die sich mit Wein beschäftigen.
Was würdest du sagen, Christoph?
Ich überlege gerade, was ich dazu kochen würde.
Perfekt. Ist das,
ist das immer so, dass wenn du was trinkst, dass du sofort denkst, was koche ich dazu? Also ist
das, ja, aber automatisch.
Nervt das auch? Oder ist das...
Außer es ist jetzt nach Feierabend ein Gin Tonic. Also dann überlege ich nicht, was ich dazu koche. Aber sonst bei Wein, wenn man Wein oder jetzt hier diesen schönen Sekt trinkt, dann überlegt man automatisch eigentlich, was würde dazu passen.
Mhm. Und was würde hierzu passen?
Oh, ganz, ich bin noch nicht ganz so weit. Muss mich vielleicht noch in das Glas hineintrinken. Aber ich fand den Kommentar oder die Beschreibung sehr schön, dieser Saftigkeit hier hinten. Mhm. Weil die kam dann tatsächlich auch bei mir. Mhm. Ja, also am Anfang sehr trocken, aber auch schön, also die Kohlensäure auch sehr präsent. Der ist ein bisschen voluminöser als ein Champagner, finde ich. Der ist schon, aber auch hart an der Säure, finde ich. Aber die Saftigkeit hinterher, die ist gerade sehr schön.
Mhm. Aber was meint ihr mit Saftigkeit? Also kann man
das ist quasi hier hinten, wenn es nicht austrocknet, also hinter den Kiemen, würde ich sagen, wenn es da so eine milde Wärme gibt.
Ah, okay.
Du fragst immer so, was meint ihr genau? Versuch das zu beschreiben.
Sie sagen in der Küche auch gern schmackig dazu.
Schmackig, ja, aber das sind so Begriffe und wenn man das selbst nicht erlebt hat oder das nicht so richtig einordnen kann, dann versuche ich immer nochmal nachzufragen, damit ich ungefähr verstehe, wo ich hinfühlen muss, hinschmecken muss.
Also diese Opulenz kommt zum einen vom Zucker, diese Opulenz, die wir als Saftigkeit jetzt bezeichnen, weil wenn sie nicht wäre, dann hast du einen einfachen Prosecco, sage ich mal, der relativ viel Zucker hat, aber nicht die Qualität der Trauben und auch die Kohlensäure hat überhaupt nicht die Qualität, weil irgendwie von außen reingepumpt wird in diese großen Gärtanks. wenn du einen relativ großen Anteil an Reserveweinen hast, also nicht nur das, was du aktuell geerntet hast, sondern was eben länger schon bei dir auch im Fass liegt oder auf Flaschen. In dem Fall werden Champagner so gemacht. Auch dieser Sekt wird so gemacht, dass 20-30% Reserveweine, also ältere Jahrgänge reinkommen und die geben dem nochmal ein bisschen Kraft. Das, was du auch sagst, Christoph, völlig richtig. Das ist nicht so ein Larifari-Schaumwein, den ich mir einfach mal so reinpfeifen kann, sondern das ist schon ein ernsthafter Aperitifgetränk und auch, und vielleicht bist du schon ein bisschen weiter mit deinen Essensüberlegungen, es ist etwas, was man zu zweit auch den ganzen Abend trinken kann. Durch die Säure wird dir nie langweilig davon, du bist am Ende des Abends eigentlich nicht betrunken. Es geht dir am nächsten Morgen besser, weil das ist natürlich ein Riesenthema, die Leute, kein Alkohol mehr, weniger Alkohol und bedacht und mir geht es so viel besser. Ich glaube, wenn man es mit Verantwortung einsetzt, ja, und das als Genussmittel und als verstärkend zur Küche dazu, das ist ja die Aufgabe des Sommeliers. Das Getränk ist gut, das Essen ist gut und beides zusammen ist besser als jedes Einzelne für sich, dass man damit wahnsinnig viel Freude haben kann. Man muss auch dazu sagen, die Flasche kostet 50 Euro, also kostet schon ein bisschen was, ne? Raunen geht durch die Menge. Kann er nicht 10 sagen? Wenn er jetzt 10 gesagt hätte, dann wäre er mein Freund. Also was kocht man?
Er hat schönes Volumen, ja. Der ist nicht so schlank, ja. Mhm. Der hat noch ein bisschen was von Keller. So ganz leicht, ja.
Von Keller?
Von Keller, ja, finde ich. Das hat er ein bisschen was.
Was heißt das?
Von Keller hat auch mancher Champagner tatsächlich. Mhm. Und zwar ist er dann auch sehr reif, aber der hat, jetzt nicht falsch verstehen, so ein bisschen Keller, sagt man ja öfter, so Modrigkeit, wenn man in so einen feuchten Keller runtergeht. Ja? Ja. Und das hat er auch, also man merkt, dass er hier gereift ist auf jeden Fall. Und was mir jetzt einfallen würde dazu, wäre zum Beispiel eine Auster. Eine sehr schöne Auster, vielleicht auch aus Großbritannien oder Irland. Und Gurke wird mir dazu auch sehr gut gefallen. Irgendwie auch vielleicht eine gratinierte Auster, Rockefeller mit Hollandaise gratiniert, wird sehr gut dazu passen.
Kann eben durch die Säure, ja? Kann das auch ruhig, glaube ich, ein bisschen Opulenz haben.
Kann Opulenz sein, da kann auch ein bisschen Fettigkeit beim Gericht dabei sein. Und dann mit einer Hollandaise gratiniert schön, wird mir dazu sehr gut gefallen. Mhm. So als Einstieg, ne? Natürlich kann man auch durchtrinken durchs Menü.
Aber also, kann man das so irgendwie ein bisschen kategorisieren, also dass du sagst, also wenn der Wein jetzt sauer ist, dann nehme ich jenes, oder also wie spielt sich das in deinem Kopf ab, wenn du so einen Wein trinkst, also was findest du und versuchst du Gegensätze zu bilden beim Essen?
Nee, gar nicht,
oder zu
gar verstärken? Nicht. Also nee, Gegensätze, das muss eine Harmonie bilden, also das Essen und der Wein oder hier jetzt der Sekt, das müssen eine Harmonie bilden, keine Gegensätze. Und deshalb versucht man zu erörtern, was dazu passen würde. Nicht, was dazu nicht passen würde, um einen Gegensatz zu bilden, sondern was dazu absolut passen würde. Und dann versucht man das zu analysieren. Naja, wie schmeckt er? Ne? Hat er eine gewisse Buttrigkeit, Volumen, Saftigkeit hat man schon gerade. Und das hat er alles, weil er halt auch schon wohl eine Cuvée ist mit älteren Jahrgängen.
Genau.
Und das merkt man ihm an, dass er ein schönes Volumen hat.
Mhm. Man hat, sagt es ja manchmal, ne, wenn man jetzt süßen Wein hat, dann versucht man was Scharfes vielleicht dazu zu machen. Also dass man so ein bisschen kontrastiert, das meinte ich mit Gegensätzen sozusagen.
Naja, beim süßen Wein wäre ich sofort eigentlich beim Dessert oder ganz klassisch früher bei einer Gänsestopfleber tatsächlich. Mhm. All das, wo man so Sautern oder einen Süßwein, einen Tokaja oder irgendwas dazu serviert hat. Ein Eiswein zum Beispiel, aber auch gerne zum Soufflé zum Beispiel, was dann schön auch ein gewisses Volumen hat. Durch das Eiweiß hat es auch so eine Buttrigkeit, ne? Und da passt dann natürlich ein Süßwein auch sehr gut.
Mhm. Ja. Erinnert mich ein bisschen, wenn du drüber erzählst, du bist ja auch Juror bei der Küchenschlacht. Mein Papa ist der größte Fan der Küchenschlacht. Also die kann ich nachmittags nicht mal anrufen, weil er sagt, es ist Küchenschlacht, hast du nicht auf die Uhr geschaut? Ich so, Entschuldigung, wir waren auch schon live im Studio, haben ein Selfie mit dir gemacht, der Papa war, dass du diese Leute immer kennst, sag ich, Papa, wir auch ein Koch, ich bin ein Kellner und er ist halt jetzt da im Fernsehen. Da verkostest du ja diese ganzen Teller und ich frage mich, und wahrscheinlich geht's meiner Kollegin da in der Deutschen Kniegelgesellschaft genauso, ich finde, es ist das Allerschlimmste, wenn jemand beim Essen zuschaut. Und dann werden 3 Kameras auf dich gerichtet, du musst 4 Teller möglichst schnell essen. Und Axel hat mir beim Frühstück erzählt, ich habe eine Folge gesehen, da hat er ordentlich gegessen. Also der hat wirklich die Teller ganz schön ordentlich gegessen. wie, also lernt man das, beobachtet man, schaust du dir das selber an? Wie kann man das schön machen? Also wie kann man schön essen, dass, wenn man gefilmt wird?
Also erstmal, das ist unbedingt jetzt nichts anderes, als wenn ich jetzt, wir hier drei hier sitzen und 60 Augenpaare gucken uns beim Trinken zu. Das ist ungefähr das Gleiche, ja.
Und beim Spucken, ne? Also,
ja. Ach so, ja, stimmt, okay, ja. Ja, aber wirklich Essen ist ja etwas, das...
Aber ich bin da so reingewachsen. Ne? Also da gewöhnt man sich dran. Ganz früher, die ersten Sendungen waren es tatsächlich noch so, es ist ein runder Tisch, wer es nicht kennt, es ist ein runder Tisch, wo dann verschiedene Essen drauf stehen und ich komme rein und verkoste die und muss dann einen Tagessieger rausfinden und dann nach Abstufung. Und der Letzte, der halt überbleibt, der verabschiedet sich leider aus der Woche und kommt dann am nächsten Tag nicht mehr wieder, um zu kochen. Und früher gab es an diesem Tisch, so wenn ich jetzt hier sitzen würde, das wäre jetzt hier mein Tisch, gab es hier noch so Seitenbänke. Ja, ganz früher, 2015, als ich damit gestartet habe quasi. Und die haben sich dann immer umgedreht und mich angeguckt. Sonst hast du das Publikum ja hinter dir, da ist es nicht ganz so schlimm. Dann hast du nur die Fernsehkameras vor dir. Aber dann hast du das Publikum mal vor dir gehabt und hat dich angeschaut. Das war wirklich ein bisschen spezieller. Vor allem ist es dann auch so totenstill, dann kannst du wirklich eine Stecknadel fallen hören und du isst, ja. Und denen
läuft das Wasser im Mund zusammen, die würde gerne auch tauschen und überlegst du beim Essen
Salz, schon, wie schmeckt Salz, das? Salz, da waren auch manchmal Gerichte dabei, ich glaube, da wollte keiner mit mir tauschen. Das steht dann in meinem Vertrag im Kleingedruckten, ich muss alles probieren, egal was serviert wird, ja. Okay. So, und aber ich bin da, ich habe das gestern, glaube ich, schon beim Menü ein oder zwei Gästen erzählt. 2015 saß Johann Lafer bei mir im Restaurant mit zwei Redakteuren und ich wusste nicht, wer das jetzt da mit Johann Lafer ist. Und die haben gegessen, ich war am Tisch, alles war gut. Nächsten Tag kriegte ich Anruf und die sagten dann, wir waren gestern bei Ihnen essen, wir sind Redakteure von den Fernsehmachern, das ist eine Produktionsgesellschaft, die für ZDF arbeitet. Und wir suchen einen neuen Juror für die Küchenschlacht und wir wollten gestern gucken, ob Sie kochen können. Ja, können Sie. Und dann bin ich da so quasi reingerutscht. Dann gibt's so zwei Sendungen, wo die dann analysieren, kann der das oder kann er das nicht? Weil das ist dann wirklich, man muss A, möglichst zügig sein. Ich bin nicht der Schnellste beim Essen. Da werde ich auch jedes Mal dann im Nachher, gibt's eine Vorherbesprechung mit der Redaktion, Nachherbesprechung, wird mir jedes Mal gesagt, Christoph, viel zu langsam, wie immer. Dann muss man gut schmecken können und natürlich auch formulieren können, was man gerade isst und das natürlich auch hinterher begründen können, was man gut fand an dem einen Gericht und weniger gut an dem anderen. Und man muss in der Zeit sein, gut schmecken können und formulieren können und man muss auch so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wer hat jetzt Potenzial da von der Gruppe. Also wen schickt man weiter und wo ist es eigentlich nicht so gut?
Also du entscheidest das dann?
Ich entscheide es. Ne? Und während ich natürlich esse, muss ich gleichzeitig reden und auch schon wieder denken, ob das jetzt...
Und das als Mann,
jetzt dazu
wie kriegt man das alles
geht
zusammen?
Das geht. Also ich kann das ganz gut und bin jetzt da öfters mal dabei. Und jetzt haben wir genau nächste Woche das Jahresfinale, sind immer Aufzeichnungen. Mhm. Das wird immer 4 bis 6 Wochen vorher aufgezeichnet. Nächstes Wochenende ist Jahresfinale am Samstag nächste Woche.
Auch dieser Podcast wird 4 bis 6 Wochen vorher.
Auch 4 bis 6 Wochen. Ja. Also wir kommen das gleichzeitig, ja. Podcast und Jahresfinale. Und da bin ich dann mit Thomas Martin und noch ein Juror, ein 3-Sterne-Juror, ganz frisch, kommt dazu. Sind wir in der Jury und wir drei entscheiden dann, wer 25.000 Euro gewinnt.
Wow, aber wieso machst du das eigentlich? Also du wurdest gefragt, aber man muss ja nicht automatisch Ja sagen. Was ist so für dich
der Reiz? Nein, ich habe natürlich früher auch immer, meine Mutter hat immer früher Kerners Köche geguckt und so, ne? Mhm. Die fand das auch immer toll oder Lafer, Lichter, lecker oder so.
Die wird jetzt stolz sein, die Mama, oder? Die wird ja stolz sein jetzt, wenn du da im Fernsehen bist. Ist ja anders, als wenn du im vier Jahreszeiten im Keller bist und dann...
Ja, die ist meine schärfste Kritikerin.
Ja, okay.
Die sagt dann immer, oh, du hast vom Messer abgeleckt. Ja, das geht überhaupt nicht. Ja, oder du hast mit dem Besteck so eine Brücke gemacht auf dem Teller. Das geht auch gar nicht. Und also, ja, die wird dann auch angesprochen, also weil meine Mutter in dem kleinen Ort, wo ich herkomme, Essen-Harzopf, so heißt das tatsächlich, der Vorort von Essen, Essen-Harzopf, da ist die Familie alt eingesessen, bis ins 16. Jahrhundert zurück und meine Mutter hatte früher ein Haushaltswarengeschäft und hat noch viele ist mittlerweile 82, hat aber viele Kundinnen noch, die sie dann auf der Straße von früher begegnet. Und die sagen dann, oh, ihr Sohn, und ja, ja, ich hab's gesehen, war nicht so gut.
Ja, aber natürlich ist es
toll. Du rufst mich dann immer an, oh, was hast du denn da wieder gemacht?
Aber, gut. Macht das auch was für das Restaurant? Also ich meine, du bist ja sowieso bekannt, aber also diese extra Popularität, machst du das auch deswegen?
Nee, nicht für die extra Popularität, weil ich eigentlich schon, das ist mein Hobby. Okay. Also ich würde das nie eintauschen gegenüber dem Restaurant Herlin, nie. Ja. Also manche sind auch sehr viel im Fernsehen unterwegs, die können das auch viel, viel besser. Also wenn man Johann Lafer tatsächlich sieht, wenn der moderiert, bis die Kamera kurz vorher angeht, ist der so da. Der nickt quasi ein, ne? Der konzentriert sich und ist die Kamera da, zack, ist er auch da. Ja. Also das ist fantastisch und er kann sofort fließend losreden, das super moderieren, das muss man auch erstmal können. Ja. Und dann natürlich auch auf die unterschiedlichen Kandidaten eingehen und auch auf deren vielleicht Fragen, die die haben oder auch deren Fauxpas, wenn mal irgendwas passiert, was weiß ich, jemand lässt was anbrennen oder so, ne, dass er das irgendwie versucht zu retten mit den Kandidaten, das muss man auch erstmal können vor der Kamera. Das ist nämlich nicht so einfach immer, wie es ausschaut. Und trotzdem ist das alles so bei der Küchenschlacht nur mein Hobby. Das Hauptaugenmerk ist immer das Restaurant Herlin. Das ist das Hauptaugenmerk.
Ja.
Weil das liegt mir sehr, sehr am Herzen, mehr am Herzen als die Küchenschlacht. Aber ich kann beides zeitlich und auch betrieblich miteinander verbinden.
Ja.
Und dann ist das okay.
Du hast ja, ich habe mal geguckt, du hast ja, ich glaube, 8 oder also um die 25.000 Follower bei Instagram. Ich glaube, ich habe 238, habe jetzt aber geschaut. da muss man auch erstmal hinkommen, ne? Also ist diese Außenpräsentation, habe ich mich gefragt, ist das wichtig für Köche auf deinem Niveau, dass du.
Genau, das war Instagram ist natürlich, früher war es Facebook und dann 2015 hat mein Sous-Chef gesagt, du musst Instagram machen, Christoph. Und ich sage, was ist das? Ich kriege das immer erst viel später mit und dann bin ich da so ein bisschen ran. Aber tatsächlich ist das schon eine Werbeplattform, ganz klar. Und von den Followern her hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr, wenn ich auf die ganzen Angebote eingehen würde, die du dann automatisch kriegst. Hier kannst du 10.000 Follower kaufen für 1.000 US-Dollar.
Ah, oh, da hätte ich ein Interesse dran.
Das ist kein Scherz.
Echt?
Hättest du Interesse
dran?
Ja,
wirklich, ja.
Ich kann das aber nicht umleiten, das Angebot. Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert technisch, ja. Aber da gehe ich nicht drauf ein. Das ist mir wurscht. Also es gibt Köche, die haben irgendwie 60, 100, 100.000 Follower. Ja, frage mich mal, ist das alles? Aber, Also es gibt natürlich auch irgendwelche Celebrities, die haben 1 Million oder 2,5 Millionen. Klar. Aber das ist überhaupt nicht mein Fokus. Das läuft nur, wenn wir ein schönes Gericht haben, dann poste ich das. Das animiert vielleicht Leute, dann zu uns zu kommen ins Restaurant und was zu essen. Oder ich besuche von uns Produzenten von uns, die wirklich mit Herz und Blut akribisch ihre Philosophie und auch ihr Produkt verfolgen und es immer besser machen wollen. Ich war ja das letzte Woche bei unserem Geflügelzüchter Lars Odefey, der ist bei Uelzen, hat der seinen Betrieb und ist also wirklich das, was wir eigentlich immer uns wünschen, freilaufendes Geflügel. Das ist ein Traum, muss ich sagen. Und da geht mein Herz auch immer auf, wenn ich sowas sehe, weil ich das erste Mal jetzt bei ihm, weil es zeitlich nie so bei uns gepasst hat. Und der hat freilaufende Hühner, der hat freilaufende Enten, der hat eine kleine Wachtelzucht tatsächlich jetzt auch, ja. Und dann sind wir da über die Felder gelaufen mit 3 Generationen Enten in verschiedenen Altersstufen. Genauso auch dann mit Landhühnern, mit Marronhühnern, mit Bressgeflügel. Bresco Loise, das ist die Rasse, die Zucht. Das heißt nicht, dass sie aus der Bresse kommen müssen, die Bresse in Frankreich.
Ja.
Und die heißen dann Bresco Loise, die Zucht. Und das war auch mit ganz kleinen Küken dann im Stall, das war super. Aber der hat auch Lämmer und alles Mögliche.
Ich hätte
ist dann schön, ne?
Ich glaube, ich hätte ein schlechtes Gewissen als Koch, wenn ich dann mit denen irgendwie.
Man freut sich darüber, dass es wirklich so aufwächst, wie man es sich wünscht.
Ja.
Und die haben schon ein wahnsinnig glückliches Leben. Ich überlege dann natürlich auch, was mache ich daraus? Also als Koch ist das so leider. Ja, da ist man ein bisschen, ich finde, das hat immer so ein bisschen morbiden Charme, sage ich gerne. Ja. So, aber das ist dann so,
Ja, aber natürlich, also das Argument hat mir auch häufig, also ne, dass die Tiere dann wenigstens ein gutes Leben gehabt haben sollen. Und das ist natürlich wichtig. Michi, was
haben wir? Wir haben jetzt einen, also ganz kurz zu dem.
Der muss gut sein, du hast schon.
Oder? Du hast ja im Vorwege gesagt, bei mir bitte immer ordentlichen Humpen einschenken. Und ich habe gesagt, nee, für mich bitte ein bisschen zurückhalten. So. Ich wollte nicht so viel, damit ich das auch schwenken kann. Ich wollte mal zu dem Sekt sagen, dass der übrigens zum Beispiel auch 91 Parker-Punkte hat. Also das wird auch schon international bewertet, weil wir vorher über Bewertung gesprochen
haben. Ist 91 schon super? Oder?
Naja, super ist 100, weil das Beste ist, ja. Aber das ist schon...
Aber ab wann würde man das nicht mehr sagen?
Ich weiß nicht, ist aber so ein normaler Ruinar-Rosé hat auch 91 Punkte und wird, glaube ich, sehr, sehr viel getrunken als Beispiel. Und dann hat man ungefähr einen Richtwert. Also alles unter 90 ist ziemlich untrinkbar und nicht quasi der, nicht erwähnenswert damit.
Okay, aber dann ist 91
nicht.
Ja
nicht das so ist aber, 90 ist schon, alles was 90 hat, ist dann schon gut.
Ach so, okay.
Ja, und 91 ist eben dann schon besser. Ja, okay. Und jetzt starten wir mit der Rosé, weil es ist Vormittag. Also wir hätten auch drei australische Rotweine machen können, dann hätten sie alle blaue Zähne um 12 und hätten gesagt, so Augen auf bei der Weinwahl. Und weil wir auch in Le Havre stoppen mit dem Schiff. Ui. Dazu, Axel, wir verkosten jetzt den Wein, vielleicht die es dann über Video schauen, hast du die Möglichkeit, so ein paar Bilder, mal ein paar Impressionen reinzuschneiden in dieses Video, das man sieht quasi im Nachgang?
Ja.
Nicht heute, weil, und das war für mich auch neu, da passen 2700 Passagiere drauf, ja. Da sind 1300 Crewmitglieder, da sind 4000 Leute auf dem Dampfer. Und also es ist ja kein Kreuzfahrtschiff, sondern Oceanliner, habe ich auch gelernt. Und er fährt 26 Mal über den Atlantik in dieser Saison. Und dann wollte ich wissen, wie viel kostet denn so eine Reise? Quasi einfachste Kategorie. Mhm. Einmal von Hamburg nach New York. Und mir kostet 2000 Euro die größte Suite über zwei Ebenen, 209 Quadratmeter, 20.000 pro Person für die Reise. Und dann gibt es eine Weltreise. Die ist irgendwo zwischen Januar und April. Und da kostet diese größte Suite 185.000 Euro pro Person. Und das ist die immer als allererstes ausgebucht ist. Also davon bräuchten sie viel mehr. Und das fand ich erstmal sehr spannend. Das wollte ich mal sagen. Weil ich hatte nämlich als das Schiff gebaut wurde, war ich kurz davor, hier zu arbeiten. Auf der Queen Mary 2. Ich hatte ein Angebot von Cunard.
Als Matrose.
Bitte?
Als Matrose.
Ja, ja, da weiß ich nicht. Und dann war ich so echt hin und her gerissen. Ich hätte ein eigenes Restaurant bekommen, eine eigene Kabine und dann arbeitet man 3 Monate an Bord und dann wird der Flug irgendwohin bezahlt und nach 4 Wochen der Flug wieder zurück und du brauchst keine Wohnung, hast keine Kosten. Hier ist auch alles preiswert und habe echt mit mir gehadert und es war der gleiche Zeitpunkt, dass dann die Hanse Lounge gegründet wurde und dafür habe ich mich dann entschieden. Mhm. Aber ich wäre bei dem Opening quasi dabei gewesen, was immer was Besonderes ist. Und als dann die Queen Mary 2 das erste Mal nach Hamburg kam, bin ich auch an den Hafen geradelt, sehr früh, mal das Nebelhorn, ich habe auf Pauli gewohnt. Und das war dann schon emotional, weil ich finde es schon ein sehr beeindruckendes Schiff. Und das ist, als es damals neu war, also jetzt auch 21 Jahre her, habe ich mir schon kurz gedacht, wenn ich da jetzt drauf. Mhm. Aber jetzt bin ich auch wieder zurück. Deswegen. Aber
welches Restaurant wäre es gewesen?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich gar nicht. Das hätten die, aber du musstest ein halber Tag nur Sommelierprüfung.
Ja, aber du warst ja gestern essen irgendwie. Wie gefällt's dir?
Also ich glaube, was man dazu sagen muss, es gibt 36 verschiedene Kategorien auf dem Schiff. Deswegen kannst du, glaube ich, unterschiedliche Erlebnisse haben.
Wie 36 verschiedene Kategorien von Restaurants?
Nee, von du bist Passagier. Also A bis Z wird nicht reichen, das Alphabet.
Ach so, und ja. Wo sehe ich das?
Was? Ja, das sollst du eigentlich nicht sehen. Aber da gibt es quasi Zimmerkategorien unterschiedlicher Couleur. Und ja. Mit diesen Zimmerkategorien sind auch gewisse Restaurants zugeordnet. Und da kannst du unterschiedliche Erlebnisse haben. Das ist dann so. Du kannst natürlich nicht jetzt die gleichen Produkte und das gleiche Service erwarten, wenn du für 2000 Euro in einer Innenkabine 10 Tage unterwegs bist. Das ist, glaube ich, selbstredend, wie wenn du ein bisschen mehr zahlst.
Christoph, hat deine Kabine ein Fenster?
Meine hat ein Fenster, ja, tatsächlich. So ein Bullauge, ja. ein schönes Fenster. Ich habe eine sehr schöne Kabine, muss ich sagen. Vielen Dank dafür nochmal an Herrn Waage von Cunard und dann auch an Frau Hecker. Und allerdings endet die Reise ja morgen schon. Also die schöne Kabine muss ich morgen wieder räumen.
Ja.
Weil morgen geht's zurück. Aber was ich heute ganz spannend fand, ich habe gestern hier den Küchenchef kennengelernt. Es gibt ja mehrere Küchenchefs hier für die verschiedenen Restaurants, aber den Hauptküchenchef, Chef James. Und Chef James und Chef Julian. Chef Julian ist der Küchenchef von dem Veranda-Restaurant, wo wir gestern waren, der mit mir gestern Abend zusammen gekocht hat. Und mit denen habe ich heute noch eine Führung gemacht, hinter den Kulissen heute Morgen. Quasi durch, also von Deck A, das ist noch unter 1 gelegen, und B gibt es auch noch. Wir waren auch auf Deck B. Deck B ist quasi der Store für alle Getränke. Da habe ich gefragt, was ja noch unter Deck B liegt. Da liegt dann der Maschinenraum tatsächlich.
Okay.
Und da war dann der Store für Getränke. Das sind dann teilweise alles mit Flutschleusen hier, werden die Decks geschlossen. Und die werden nur zu ganz bestimmten Uhrzeiten, werden dann die Flutschleusen aufgemacht, wo man dann in diesen Stores quasi seine Sachen abholen kann.
Okay.
Also, oder sagen wir mal Stores, Lagerräume.
Ja.
Lagerräume. Und dann kann die Küche auch nur zu ganz bestimmten Zeiten da quasi seine Sachen rausholen. Mhm. Also wenn einer sagt, ich brauche noch einen Bund Petersilie, da machen die nicht die Schleusentor für auf. Also okay. Weiß Gott nicht. Ne? Dann muss er sich organisieren.
Okay.
Und das muss dann passen. Und dann geht das alles erst in eine Vorbereitungsküche auf Deck 1. Und in dieser Vorbereitungsküche wird das alles gewaschen, Kartoffeln geschält, Gemüse vorbereitet und. Mhm. Da ist auch auf Deck 1 dann die Hauptbäckerei. Da stehen tatsächlich, was schätzt du, wie viele Leute hier in der Bäckerei arbeiten? Und die machen alles selbst. Ich habe gefragt, also wenn das irgendwie so Obst-Tartlets sind, ja, dann sind die Tartlet-Böden, die sind dann gekauft.
Ja.
Da sagen ja auch, die sind gekauft. Also für das King's Court, für das Selbstbedienungsrestaurant, das ist gekauft. Aber sonst, zum Beispiel das Brot gestern Abend, was wir beim Menü hatten, was schätzt du, wie viele da arbeiten?
Kann mir irgendjemand helfen? Ich gucke ins Publikum. Ich sag mal 100.
Insgesamt sind es 1300 Crew.
Na ja, okay, gut.
Also
dann
Maschinenraum und sauber machen und
ja. Na gut, dann sage ich 40.
Sechs.
Was?
Ja, habe ich auch. Was? Ich sag für das Riesenschiff 6. Ja. Da arbeiten 6 tatsächlich.
7 Tage Woche, 18 Stunden Tag. Welcome to Queen Mary 2.
Hast du die abgeworben als super Arbeitskraft?
Nee, die wollten eher mich einstellen. nee, aber ich fand das, also die sind top organisiert, muss ich sagen. Ne? Okay. Und der hat da gerade so diese Scones gebacken für Afternoon Tea.
Ja.
Ne? Und dann wird der Teig quasi auf so einer Ausrollmaschine ausgerollt. Ja, sondern wie wir einen Blätterteig macht auf so einer Maschine. Mhm. Hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Das ist so eine, bewegt man immer hin und her und dann rollt der Teig durch Walzen immer auf die andere Seite durch. Ne? Mhm. Und dann kann man die Walzen immer einstellen und wird es immer dünner, der Teig. Ja, so. Und dann wird der schnell ausgestochen und dann sticht der mal eben 200 Stück aus und dann rollt er den nächsten aus und sticht wieder 200 Stück aus. Und die Backöfen tatsächlich, da fährst du mit einem Leiterwagen rein. Also es ist kein Backofen, wo dann die Backofentür aufgeht, wo du dann irgendwie ein Brot reinschiebst, sondern es ist alles auf Wägen drauf. Die packen das alles auf Wägen und das Ding wird reingeschoben. Ja. Innen drin dreht sich das in diesem Backofen. Also der Wagen dreht sich dann und die Sachen werden da gebacken. Fand ich sensationell. Und dann haben wir natürlich uns auch die Küche vom Britannia Restaurant angeguckt. Da ist heute Morgen High Life. Wirklich, da war noch Frühstückszeit. Mein Lieber, was da los war. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie sie sich organisieren. Ich habe da überhaupt kein System drin gesehen. Ja, ich habe mir das eine 10 Minuten, Viertelstunde da mit denen zusammen angeschaut. Ich habe das nicht begriffen. Mhm. Weil die Kellner laufen da quer durch. Da ist noch Room Service mit dabei. Da ist dann das Britannia Restaurant mit dabei. Ich habe das nicht begriffen.
Aber
wie einer überhaupt den Überblick bewahrt. Ja?
Du hattest das Gefühl, dass es irgendwie Sinn machte.
Also in dem einen haben für mich eigentlich viel zu wenig gearbeitet und im anderen waren es total wuselig. Also da waren
aber wie viel?
80 Köche am Werk und roundabout 150 Service.
Aber wie viel habt ihr im Herlin an einem vollen Abend, wie viele Gäste?
Zwischen 40 und 50.
Genau, die Hanse Lounge, wenn wir voll sind, 80. Und hier sind 2700 Gäste, die bedient werden müssen. Das ist also, glaube ich, logistisch. Ja. Aber die haben sich schon ganz gut eingespielt. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Wein im Glas. Ich muss ja kurz unterbrechen, weil am Ende ist es noch ein Wein-Podcast. Und wenn unser Publikum heute sagt, ich bin nüchtern rausgegangen und ich hatte nicht mal die Chance, quasi so mit einem leichten, dann wäre es auch schlecht. Whispering Angel habe ich eingeschenkt. Das ist ein sehr, sehr bekannter Roséwein, ein Markenwein aus der Provence. Wir sind ja übermorgen in Le Havre, wir nicht mehr, aber der Rest, der hier noch mitfährt bis ans Ende. Und dann dachte ich, so ein bisschen Frankreich, ein bisschen dieses Provence-Feeling hineinzubringen. was ganz spannend ist, weil ich bin, wer den Vier-Flaschen-Podcast verfolgt, jetzt nicht der größte Rosé-Fan, weil aus der Historie gesehen das oft ein Abfallprodukt war der Rotweinerzeugung. In der Provence, die leben eigentlich von dem Rosé und da ist nur Rosé das wirklich, was zu 90-95%, es gibt ein bisschen Weißwein, ein bisschen Rotwein. Und zu diesem Weingut, das mittlerweile auch zum LVMH-Konzern gehört, ist vor kurzem Patrick Leon gewechselt, der war früher der Kellermeister von Mouton Rothschild. Und das ist natürlich innerhalb der Weinbranche schon so, wow, von Mouton Rothschild wechselt der zu so einem Larifari-Rosé, könnte man sagen, zu seinem Fröhlichkeitsrosé. Aber der Anspruch ist ständig gewachsen, auch an diesem Wein. Das ist ein ernsthafter Wein, ja, der kostet um die 20 Euro. Und aus dem Hause Château d'Esclans, so heißt dieses Weingut. Der Topwein heißt Carus, den habt ihr, glaube ich, auch auf der Karte, wir auch. Der kostet auch schon im Restaurant mal so 180, 200 Euro für Rosé. Da sagen viele, oh, für Rosé. Naja, aber es ist ja auch ein Wein. Es wird aus den Trauben nichts mehr anderes gemacht, nur eben genau dieser Wein. Besteht aus vielen Rebsorten, aber die Hauptrebsorte zu 60% ist Grenache, ja, und das ist ein bisschen Carignan, ein bisschen Roll, also der Fermentino aus der Provence. Und man versucht eben, und das sieht man schon an der Farbe, es ist ein sehr elegantes, sehr zartes Rosé, es sieht fast aus wie so ein Grauburgunder aus Baden. Die sehen häufig genauso aus von der Farbe. Und dann ist es in der Nase überhaupt nicht quietschig, überhaupt nicht, als ob man in so einen Rumtopf oder in so eine Fruchtbowle hineinfällt, sondern eher zurückhaltend. Du hast ein bisschen, du hast vielleicht eine leichte Erdbeere und vielleicht auch was leicht Grünes, so ein bisschen eine rote Johannisbeere vielleicht. Aber sonst ist die Nase eher zurückhaltend und am Gaumen, es ist extrem trocken. Ja. Axel hat immer die Probleme mit diesen Weinen, die hat 0,2 Gramm Restzucker, also es ist wirklich staubtrocken. Und aber auch nicht mehr so viel Alkohol. Das merkt man auch am Gaumen, bleibt das eigentlich sehr, sehr weich und wird nicht scharf. Also es wird nicht brennig. Also das ist schon sehr, sehr harmonisch. Eigentlich ein schöner Vormittagswein, Christopher.
Ja, ich fand die Beschreibung Fröhlichkeitsrosé eigentlich sehr schön. Um dann zur Ernsthaftigkeit, sagte Michael, wieder zurückzukommen. Ja. Ich finde ihn grandios, muss ich sagen. Ja, ich finde ihn wirklich grandios. Auch, dass er so schön trocken ist, dass er nicht dieses typisch beerige, süßliche hat. Ja, man verbindet zwar Rosé immer so mit, man nimmt ihn nicht so ernst.
Ja, man nimmt ihn nicht so ernst, genau, in Rosé.
Eiswürfel,
Sommerwiese.
Genau, ja. Ne, so. Statt um den, sagt man, Eiswürfel auch noch rein. Ne? Ja. So, aber der gefällt mir hervorragend. Und hat sowas natürlich auch sowas südländisch, warmes, Provence, ohne das so plakativ zu machen mit der Süße, mit Bärigkeit, mit, ne? Der ist elegant. Der ist viel eleganter, als ich eigentlich sonst die Rosés kenne.
Und ich finde, wenn du, Axel, wenn du jetzt am Ende, wenn du es getrunken hast, mit der Zunge auf den Gaumen oben drückst, dann kriegst du so ein bisschen diese Kräuter der Provence, diese Würze, die kriegt man wirklich mit.
Ich krieg dann super. Die
kriegt man mit. Wenn man sie nicht mitkriegt, ist nicht mein Problem, sondern dann ist es. Da kommt so eine leichte Pelzigkeit hier oben an der Oberlippe. Das ist das Tannin, das ist die Spannung, die es eben gibt, der Extrakt. Was ganz wichtig ist, weil wenn es nicht da ist, hätte der Wein nicht diese Tiefe und diese Länge. Da zieht es oben ein bisschen an der Lippe und auf der Zunge, wenn Sie das draufdrücken, kommt da so eine leichte Kräuter der Provence-Würze. Mit ein bisschen Fantasie vielleicht, aber der Rest ist komplett ernst.
Krustentier.
Krust fällt mir immer ein.
Krustentier.
Ja. Super.
Oder Rotbarbe. Oder verhaut, aber nicht so knusprig gebraten, sondern nur so ganz leicht in schaumiger Butter mit ein bisschen Thymian, zerdrückte Knoblauchzehe, kleines Lorbeerblatt. Eine gegrillte Paprika,
dazu.
Mehr. Und vielleicht noch irgendwas mit Artischocke, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Also ich mag es, es gibt ja diesen Rock Angel auch noch aus der Gruppe, die sehr viel, der dann auch schon wieder Holz hat. Für mich ist Rosé mit Holz, kriege ich immer noch nicht in meinen Kopf rein. Na, weil das ist so, die Frucht, von dem diese Weine auch leben sollen, wenn die dann gar nicht mehr da ist, finde ich es ein bisschen schwierig. Aber
wie ist das denn, also wieder würde eine Fruchtigkeit und vielleicht auch eine gewisse Süße eine Ernsthaftigkeit automatisch widersprechen oder?
Ja, die Süße ist immer dominant und das werden wir bei den nächsten beiden Weinen sehen. Eine Süße ist immer dominant und kaschiert und das ist eigentlich ein gutes Thema. Auch in der Küche kaschiert Zucker sehr viel andere Dinge und wird häufig und gerne genommen, auch von Köchen, weil der allgemeine Geschmack ja der Menschen, Coca-Cola-Generation, mehr Zucker und so weiter, dass den Leuten ankommt. Aber Zucker ist einfach, wird zu eindimensional dann, sowohl das Gericht als auch der Wein. Deswegen die große Komplexität kriegst du mit der Süße nicht oder mit der ganz, ganz großen Süße, die auch gewünscht ist.
Ja.
Eiswein, große Trockenbeeren auslesen, dann ist es aber die Machart des Weines und kein Stilmittel. Wie ist es mit Zucker in der Küche? Was ist deine Meinung dazu, Christoph?
Setzen wir sehr rezidiert ein, also wenig bis gar nicht eigentlich.
Aber du bist doch irgendwo mal in einem Restaurant, wo du denkst, warum hat der da so viel Zucker in dieses Essen gemacht? Also, gehst du nicht so?
Na, es kommt immer drauf an, zu welchem Gericht. Also bei einem Wildgericht zum Beispiel, jetzt auch für die Jahreszeit, wird Zucker sehr gut passen. Bei Preiselbeeren, kaltgerührte Preiselbeeren, rühre ich mit Zucker natürlich.
Klar,
ne?
Klar.
Und wenn ich irgendwie Apfel-Rotwein oder Apfel irgendwie in der Verbindung, habe ich auch eine Süße. Also beim Wild würde ich sagen, passt Süße immer. Im Fischbezug passt es absolut nicht. Beim Krustentier vielleicht eher mal eine Wassermelone, die auch einen hohen Zuckeranteil hat. Das geht manchmal ganz gut, wenn man Hummercocktail macht, ganz klassisch. Mhm. Passt manchmal auch eine Orange dazu, ja, in einer Cocktailsoße, ja, die auch eine Süße hat. Mhm. Und aber generell überlasse ich eigentlich die Süße eher dem Dessert.
Mhm. Okay. Mhm. Aber ich rede ja von so banalen Dingen, dass jemand eine Kürbissuppe oder also ganz normale Dinge immer noch mit Zucker.
Die Kürbissuppe, Kürbis hat ja, also es gibt ja auch Gemüse, die haben von sich ja schon einen hohen Zuckeranteil. Mhm. Da gehört der Kürbis oder Karotte oder auch Erbsen, die gehören automatisch zu. Ja, da immer dann noch mit Zucker nochmal nachzugehen, nee, eigentlich genau das Gegenteil. Mhm. Eher mit, bei Kürbis würde mir dann eher ein Curry einfallen, mhm. Currypulver irgendwas Art, um eine Würze da reinzukriegen und nicht noch die Süße zu unterstützen. Mhm. Aber natürlich, gerade in Norddeutschland, gerade bei uns, ne, jeder kennt den Grünkohl mit den Karamellkartoffeln dazu. Habe ich bis heute nicht begriffen, wieso Karamellkartoffeln.
Aber da scheiden sich ja die Geister. Da bin ich wirklich in Hamburg. Da musst du fragen, mögen sie mit karamellisierten Kartoffeln oder nicht? Da gibt's welche, die wollen Senf, dann gibt's welche, die wollen süßen Senf dazu. Also dann gibt's welche, die wollen nur Pinkel. Und die sagen, wenn der aus Bremen kommt, dann essen wir ihn gar nicht. Und dann gibt's welche, die wollen nur Kassler und der darf nicht fett sein. Dann gibt's welche, die wollen Kassler, der muss unbedingt fett sein. Also Grünkohl habe ich gelernt, sehr komplexes Thema.
Sehr, sehr komplex.
Ja.
Sehr
komplex, ja. Aber mag ich auch.
Ja. Aber magst du die Karamellkartoffeln oder nicht?
Ich ja.
Ehrlich?
Ich mag sie ja.
Verdammt, ich mag sie ja. Das tut mir leid.
Wieder ein Verlorener,
die Karamellkartoffel.
Ich habe einen Podcast mit dir und Tim Melzer gehört. Da hätte es sich fast an diesem Punkt entzweit, weil Tim Melzer, glaube ich, auch so ein großer Karamellkartoffelverfechter war.
Ich kann nichts dafür, wenn er keine Ahnung hat. Aber das ist Geschmackssache. Wie ich vorhin schon sagte, Essen ist immer subjektiv. Ne?
Ja.
Kommt darauf an, wie man damit aufwächst.
Wie ist das denn eigentlich, wenn jetzt jemand bei dir im Restaurant sagt, das schmeckt mir nicht, aber du weißt, es schmeckt genau so, wie es schmecken soll?
Gehen wir darauf ein, dass es ihm nicht geschmeckt hat. Oberste Priorität.
Was heißt das?
Dann sagen wir zwar, nee, es ist schon so gedacht,
ja,
aber es ist schade, dass es ihnen halt nicht so gefallen hat.
Okay, aber ihr
also süßt
dann nicht nach oder? Aber ihr macht dann nichts mit dem, also ihr süßt nicht nach oder mehr Zucker? Oder?
Nee, in dem Moment kann man ja auch nichts mehr machen. Also wenn er, meistens bin ich auch nicht bei dem einzelnen Gericht dann am Gast und sage, wie hat es ihm geschmeckt. Ich kann ja nicht nach jedem Gang da bei ihm plötzlich neben dem Tisch stehen und sagen, wie war's. Sondern am Anschluss des Menüs dann frage ich oder wir begleiten ja aktuell, ist es so, dass die Gäste ein Aperitif bei uns in der Küche sogar nehmen. Deshalb, dann hat man sofort einen Bezug auch zum Gast und dann habe ich die Gäste schon am Anfang gesehen. Es kann ja immer sein, dass frühe Gäste, dass ich die hinterher gar nicht mehr sehe, dass sie ja nämlich schon weg sind. Das ist immer sehr schade und deshalb machen wir es jetzt schon, dass wir ein Aperitif bei uns am Küchenpass mit den Gästen machen und da auch auf ein Gläschen. Bisher ist es Champagner, vielleicht wird es demnächst ein englischer Sekt, auf ein Glas Champagner einladen und dann auf ein Dom Pérignon einladen. Ich darf das noch einmal kurz sagen, weil ich das immer sehr charmant von uns finde, dass wir also auch schon Gastfreundschaft damit zeigen, dass wir am Anfang erstmal, woanders wird der Champagner bezahlt.
Kostet ja auch ein bisschen was das Menü.
Ne? Also lange
kannst
auch
ja, natürlich kostet das Menü auch was,
Also.
Ja, aber ist richtig.
Aber dass wir das machen. Und wenn natürlich dann mal jemand sagt, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt oder es hat nicht so meinen Geschmack getroffen, dann geht man auf jeden Fall immer darauf ein.
Mhm. Okay. Das ist
Das ist fair. Wir schenken den nächsten Wein ein, Christoph. Ich würde dich quasi als mein Kollege, weil wir ja im gleichen Boot sitzen, wie schlimm ist es denn geworden mit Laktoseintoleranten, glutenfreien Veganern, Vegetariern, Allergien? Wie ist es denn bei euch? Es gibt ja auch schon Restaurants, habe ich gelesen, auch in Amerika, da steht, wenn Sie irgendwas von den Sachen haben, gehen Sie woanders hin. Steht am Eingang oder in der Karte oder, ne? Wie geht ihr damit um und wie in welcher Intensität kommen solche Gäste?
Nee, das gibt's auch bei Kollegen in Hamburg tatsächlich, die da nicht drauf eingehen. Wir gehen darauf ein, soweit es geht. Am besten ist es natürlich mal, wenn wir im Vorfeld wirklich darüber Bescheid wissen, dass man sich mal schon mal drauf einstellen kann. Denn wenn jemand sagt zum Beispiel auch, das kommt tatsächlich häufiger in letzter Zeit vor, kein Alkohol, auch nicht in Speisen verkocht. Das sind dann aber eher von der Religion her Gäste, die sagen, kein Alkohol, ja, ganz strikt. Ist das schwierig. Dann ist es ganz schwierig, weil in meiner Beurre Blanc ist Weißwein drin, in meiner Rotweinsauce ist Rotwein drin, in verschiedenen anderen Zubereitungen
abgelöscht
ist irgendwas drin, ja, irgendwie abgelöscht, Sauce Pastis ohne Pastis, da bleibt nicht mehr viel über. Das ist dann wirklich schwierig. Und es gibt Tage, da habe ich tatsächlich ganz normal 16 Tische, alle essen das Menü mit kleinen Änderungen. Also man kann auch bei uns auch einzelne Gänge tauschen. Ohne besondere Allergien. Und dann gibt es Tage, da ist jeder, also wenn irgendjemand was hat, Haselnussallergie, Laktose oder sowas, wird angemarkert. Bei uns ist der Bon in Gelb quasi so mit Marker angemarkert. Und dann hängen bei mir 16 Bons, alle gelb. Da denke ich, das gibt's doch nicht. Die haben sich heute abgesprochen, heute gehen wir zum Rüffer und treffen uns vor dem Restaurant. Ja, und gehen geschlossen rein und jeder hat was anderes.
Das kenne ich auch, aber du wirkst ja so sehr mit in dir ruhend und sehr stimmig. Kommst du dann so, also
wirst dann rotiere ich Fall, ganz kurz,
wirklich? Ja. Also wirst du dann auch mal laut und sagst so, sag mal,
dann gehe ich mal ganz kurz ins Kühlhaus, mach die Kühlhaustür hinter mir zu und schreie mal ganz kurz, warum nur? Okay. Ja, so, und dann gehe ich wieder raus und weiter geht's, weil es auch an diesem Abend wird's 23 Uhr und der Service ist vorbei und dann muss man da durch, ne? Aber das ist ganz klar. Also Laktose ist eigentlich, kommt öfters vor, Haselnussallergie ist eine sehr bekannte Allergie. Vegetarisch haben wir gar keine Probleme mit. Wir bieten einzelne vegetarische Gänge an, aber nicht komplett ein vegetarisches Menü, aber dann machen wir da ein schönes Menü daraus aus den einzelnen Gängen. Was ich nicht mache, tatsächlich ist vegan. Das mache ich nicht. Weil das ist ein irrsinniger Aufwand. Und ich habe das mal früher gemacht. Dass ich dann im Hintergrund für zwei Personen vegan, eigentlich ein sehr schönes Menü, wie ich fand, und die haben sich hinterher beschwert über fehlende Kreativität und da habe ich gesagt, Schluss aus. das lasse ich jetzt sein. Also das machen wir jetzt nicht.
Aber neulich war ich essen und da hat meine Schwiegermutter dann irgendwie gesagt, sie hätte gerne statt dem Rotkohl dann doch lieber Rosenkohl, hat sie auch was nicht vertragen. Das war jetzt kein Sternenrestaurant, aber die geben sich schon Mühe und da kam auch als Antwort so, ja, aber ne, die Küche hat sich ja schon was dabei gedacht, ne? Vielleicht verpassen sie dann was. Haben sie natürlich gemacht. Aber ist das okay? Kann man sowas machen, dass man also eigentlich einen fertigen Gang nimmt und sagt, ich hätte statt dem gerne das und jenes oder gehört sich das eigentlich nicht?
Doch, kann man sagen. Ob das jetzt so viel Sinn macht, ist eine andere Frage.
Ja.
Weil natürlich wir schon ein Gericht machen, dass das dann ausgereift ist in allen den Komponenten.
Ja.
Und ich habe eingangs vom Kaisergranat erzählt, mit Krustentiersoße und in Nussbutter gebratene Schwarzwurzeln. Wenn man dazu gerne Rosenkohl mag, was überhaupt gar keinen Sinn macht, da Rosenkohl weder Kaisergranat ist ja Krustentier süßlich, ja, Schwarzwurzel, Nussbutter gebraten, auch leicht süßlich, das macht Sinn. Rosenkohl, eigentlich so gut wie gar nicht süßlich, außer man lässt ihn zerkochen, bis er schon dann leicht grau ist und dieses typisch kohlig muffige hat, aber damit tötet man den Geschmack vom Kaisergranat.
Ja, aber du würdest es tun, wenn der Gast das will.
Wenn ich Rosenkohl zufällig auch da hätte,
ja.
Ist ja die Frage, ob ich den auch da habe. Ne? Aber Rosenkohl habe ich eigentlich so gut wie nie da.
Ich auch nicht. Also,
das liegt nicht daran, dass ich keinen Rosenkohl mag.
Achso, bei mir schon, ja.
Bei dir schon?
Ja, bei mir schon.
Ja, es gibt ja immer was man irgendwie nicht so gern mochte, irgendwie vielleicht aus der Kindheit, aber
Nee. Ich habe jetzt einen Wein eingeschenkt, wo ich weiß, dass Axel ihn auf jeden Fall mag. Und Lars, der nun leider heute nicht da ist, würde ihn auf jeden Fall auch mögen, weil es ist die Rebsorte Riesling. Mhm. Das kann man vielleicht ein Stück weit erschmecken. Was vielleicht ein bisschen besonders ist, ist ein amerikanischer Riesling. Das Riesling aus Amerika haben viele wahrscheinlich jetzt auch noch nicht ständig getrunken. Und das ist ein Wein, der nicht ganz staubtrocken ist, sondern ein bisschen mehr Restzucker, so ein bisschen Süße hat. Dadurch hat er natürlich auch den Vorteil, dass er nicht ganz so viel Alkohol hat. Also ein schöner Tagsüberwein. Von einem guten Bekannten, der schon bei uns im Podcast war, und einen seiner Weine hatten wir vor kurzem auch, Ernie Losen von der Mosel. Der macht diesen Wein Eroica als Projekt in Washington State. Washington State ist nach Napa Valley die zweitgrößte Weinbauregion Amerikas. Das haben viele gar nicht so auf den Zettel, weil sie vielleicht eher Oregon oder selbst in New York, wächst ja auch Wein südlich von New York. In Washington State ist von Seattle entfernt circa das Weingut Chateau Saint-Michel eine halbe Stunde. Also das ist wirklich total nah und da sind 400.000 Besucher pro Jahr auf dem Weingut, dem Jazz-Festivals und Picknicks und so. Das ist richtig, richtig toll. Und Ernie haben sie eingekauft, um einfach zu sagen, wir wollen den besten amerikanischen Riesling machen. Und was ihnen gelungen ist, wir hatten einen Basis-Riesling für 10, 11 Euro, der ist nicht trocken. Das ist der meistverkaufteste Riesling der Welt. Und der kommt aus Amerika. Das haben wir gar nicht auf dem Zettel. Also es gibt auch, Wilhelm Weil hat mit seinem Basis-Riesling nicht so viel Wein, wie die haben. Ja, das heißt, das ist der einzelne Riesling, den es so viel gibt wie nichts anderes. Und das ist der Eroica. Und den haben wir Ihnen heute ausgesucht an Bord. Man muss sagen, in unserem Podcast und in dem Paket haben wir die Version genommen, die ein bisschen trockener ist und eher in diese große Gewächs, die heißt XLC für Extended Lease Contact, also länger auf der Hefe. Wir haben heute Eroica 2017, das ist schon ein bisschen reifer und das ist das Erste, was ich sofort merken würde, wenn ich den Wein probiere, einmal rieche und dann am Gaumen auch habe, ist doch eine gewisse Reife, die der Wein hat. Mhm. Die Nase, Axel, jetzt kommst du rein und natürlich Christoph, jetzt bin ich mal leise und hör mal euch zu, was ihr so riecht und ob ihr was riecht und was da so ankommt.
Ja, hier habe ich jetzt mal eine ungewöhnliche Frage. Wie kommt einer auf den Namen Eroica für einen Riesling?
Ja, das hat Ernie Losen, glaube ich, auch mit eingebracht. Das sollte ein internationaler Name sein. Was das jetzt genau heißt, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Also das T ist nicht fehlend, sondern es hat auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ein griechischer, im Ursprung griechischer Name, der was sehr Wertiges ausdrücken soll. Und der Wein kostet um die, glaube ich, 25, 30 Euro oder so. Also das ist schon auch in der Lage, wo schon große Gewächse in Deutschland auch anfangen würden, sage ich jetzt mal. Ja, 11,5 finde ich erfrischend angenehm, weil es einfach auch leicht ist. Und die Süße ist durch eine gegebene Säure, es ist wirklich so wahnsinnig klebrig süß. Der hat eine Süße, ja, aber ist jetzt nicht klebrig. Nase?
Christoph, ist auf jeden Fall schon eine Süße in der Nase.
Ja. Ja, das müssen wir immer sagen. Kann man Süße riechen? Ja, man kann es riechen.
Man kann Süße riechen,
ja. Moment. Ich habe jetzt oft in diesem Podcast gehört, man kann es nicht riechen.
Ja, wie die Süße jetzt?
Ja, aber du sagst, man kann es riechen.
Doch, man riecht es. Okay. Man riecht sofort, dass er ein bisschen lieblicher ist. Mhm.
Also wir einigen uns darauf, man kann Süße riechen.
Ja. Okay. Ich hätte gesagt, nein, ich wollte jetzt nicht sagen. Axel schiebt es gleich weiter.
Ja, ich hab mich gefragt, ob ich sagen soll oder nicht, aber ich sage das einfach, weil das Schlimmste, was hier hätte passieren können für mich, wäre, dass mir irgendwie schlecht geworden wäre. Und deswegen habe ich so einen Super-Pep-Kaugummi gegessen. Und ich kann ehrlich nicht empfehlen, vor einer Weinprobe so ein Kaugummi zu essen.
Es ist nicht so, dass ich ihm das nicht gesagt habe.
Aber Christoph, guck mich mit großen Augen an. Wie konntest du nur? Das ist bei mir aber nicht so schlimm, weil ich eher sensorisch jetzt nicht zur Top-Elite Deutschlands gehöre. Und ich ja gute Unterstützung habe.
Aber ich dachte mir 10.30 Uhr heute Morgen, Kaugummi nein, aber eine gesunde Unterlage. Ich habe 3 Ex-Benedict heute Morgen gegessen.
Drei was?
Ex-Benedict.
Ex-Benedict, was ist
das? Kennst du das nicht? Nee. Du kennst kein Ex-Benedict?
Ach, Ex-Benedict?
Ex-Benedict, pochiertes Ei,
okay,
auf ein Toastie, Brioche, ja, oder was auch immer. Mit ein bisschen, hier ist das so englisch gebratener Schinken. Aha. Das ist eigentlich ein Kochschinken, der hier gebraten wird.
Ja.
Und dann kommt das pochierte Ei drauf und eine Hollandaise oben drüber.
Hollandaise.
Also das ist immer Schmackiges.
Die Low-Carb-Variante des Frühstücks.
Ja, das brauche ich. Also ich muss ja...
Naja, eine Unterlage, du hast völlig recht. Ja. Sensorisch komme ich nochmal zurück, ja?
Weißer Pfirsich.
Perfekt. Ich hätte ist wirklich, also weißer Pfirsich, Weinbergspfirsich ist, finde ich, genau das, was ich auch als erstes finde. Ein bisschen in der Nase, aber auch auf der Zunge im vorderen Bereich ist das das allererste, was auch herkommt. Dann habe ich ein bisschen hinten raus ein bisschen was Zitrisches, aber richtig Zitrone, nicht Zitronenabrieb, oder also so richtig Zitrone, so Sprite-mäßig. Und dann merkt ihr diese Reife ein bisschen, dass der Wein jetzt schon 7 Jahre alt?
Dann geht eigentlich die Süße ziemlich weg am Gaumen, finde ich. Und überbleibt eine schöne Säure.
Ja. Die Nase, ja, absolut.
Langanhaltend.
Genau. Und die Nase hat aber so eine leichte, ich sag mal, leichte Petrol, so einen leichten Petrolton. Das ist die Reife des Rieslings. Das muss man nicht mögen. Es ist aber kein Fehler. Also ich erlebe immer wieder auch bei uns im Club, dass dann Leute kommen und sagen, der Wein hat Kork. Nee, hat er nicht. Er hat einen leichten Petrolton, einen leichten Reifeton. Salopp gesagt, ein bisschen Tankstelle. Ist natürlich nicht so schön. Und das ist in der Reife so, das ist bei Rheingauer Riesling oft auch so in der Reife. 17 wäre ein Jahrgang, der das auch schon zeigen kann. Ich mag das. Ich finde das besonders gut. Mhm. Was kostet du? Ich sehe schon, wie deine Gedankenwelt hier geht sofort schon. Über Odefeyers Hühnerhof.
Nee, Odefeyer Huhn überhaupt nicht. Eher Homer Petersens Krustentier. Mm. Homer Petersen unten von der großen Elbstraße. Entweder Taschenkrebs hätte ich gemacht.
Wieso?
Weil Krustentier, also die Süße passt wieder.
Aber bist du auch so mit Avocado oder so
Taschenkrebs? Avocado, Taschenkrebs oder vielleicht auch Verveen, diese Zitrusfrische so ein bisschen einfangen, die Eisenkraut oder Verveen auch hat, diese Zitrusfrische.
Ceviche, was denkst du? Ceviche?
Kann man auch auf jeden Fall, die ja auch so ein bisschen nicht nur Säure haben kann, sondern auch ein bisschen Süße, auch durch Avocado, durch Kokosmilch, ja, die auch ein bisschen Süße haben kann. Aber auch ein gebratenes Krustentier wird sehr gut dazu gehen. Mhm. Ja, Hummer in der Schale gebraten, sehr schön. Auch mit irgendwie was Orangiges, irgendwas Zitrusfrisches, ja, passt sehr gut. Ja, auf jeden Fall.
So ein Kaisergranat?
Kaisergranat geht auch. Also es gibt ja verschiedene Kaisergranat, Carabiniero. Gestern Abend hatten wir einen Carabiniero, einen schön gebratenen. Ne? Der würde dazu auch sehr gut passen mit einer Tomaten-Vanille-Jus. Die hat auch eine Süße, die Tomaten-Vanille-Jus. Und lustigerweise, weil du Avocado sagst, gestern Abend gab es auch Avocado dazu. Mhm. Also es wäre auch ein Wein für gestern Abend gewesen.
Mhm. Wie ist das? Ist das eigentlich bei euch so? Wahrscheinlich ist zuerst das Gericht da und dann natürlich die Weinbegleitung, oder? Gibt es das auch manchmal umgekehrt, dass du sagst, oh, den Wein finde ich so toll, das inspiriert mich jetzt zu einem Gericht?
Es gibt das auf jeden Fall auch umgekehrt, dass zuerst der Wein steht und dann machen wir das Gericht. Aber da verlasse ich mich immer auf die Expertise von Sommeliers, von Michael oder von unserem Sommelier, Herrn Scholz, Christian Scholz. Bei die schmecken noch viel mehr daraus, muss ich sagen, als ich es kann. Ja, okay. Also das ist Übungssache, das ist auch Wissen, das sich über die Jahre ansammelt, Kenntnis, und ich habe mehr die Kenntnis von Lebensmitteln und der Sommelier eher die Kenntnis von Wein und Getränken und was man auch damit oder dazu machen könnte. Mhm.
Ja, das bisschen, das du schmeckst, Axel, schmeckt dir das?
Ja. Also, ne, ich schmecke schon auch diese, ne, die Zitrone, die schmecke ich natürlich deutlich. Ich schmecke, dass es süß ist oder eine Süße hat. Und ich finde auch, dass es so ein bisschen voll schmeckt für mich. Also, das ist
die Süße, die du meinst damit.
Ja, absolut. Aber dass das irgendwie so ein bisschen voluminös ist. Mhm.
Aber ich glaube auch, das ist auch ein Wein, den man einfach zu einer Platte mit Wurst, Salami, würzigen Sachen trinken kann. Ne? Also, da musst du, wenn du etwas, was gut geräuchert, oder das kann ruhig Kraft haben. Der Wein ist süß, aber es ist jetzt kein Gänseleberwein oder Süßweingericht.
Nee, das nicht.
Sondern einfach zu einem Spicy-Gericht, so kannst du wunderbar diese Süße, puffert das ab, und dann, ich glaube auch, dass 9 von 10 Leuten das mögen würden. Ein bisschen ist die Reife ein Thema, aber das ist jetzt eben die Besonderheit, dass wir an Bord diesen Wein bekommen, weil normalerweise kriegst du 17 gar nicht mehr gekauft. Das ist schon relativ alt, ja, aber offensichtlich wird hier, haben wir jetzt auch gelernt, nicht ganz so viel Eroica getrunken, weil sie es irgendwann gekauft haben, irgendein Sommelier, der dann in der Verantwortung war, und danach das nicht mehr weiter. Aber
den Wein gibt es jetzt hier auch an Bord.
Den gibt es an Bord, ja. Wir haben also die Weine ausgesucht quasi. Ich habe die Weinkarte vorher studiert, was immer toll ist, wenn meine Frau das dann liebt, wenn wir zusammen dann essen hier, dass ich nicht eine halbe Stunde vor der Weinkarte bin und sie ignoriere, was ich nie machen würde, aber sie verkauft es immer so. Deswegen konnte ich vorher in Ruhe lesen, was es ist. Man sucht ja immer, oh, gibt's da irgendwas, worauf man Lust hätte oder was ein bisschen reifer ist oder wo man sagt, da haben sie sich verkalkuliert, das trinke ich jetzt mal und ja. Und den gibt's an Bord, also der fährt hin und her.
Und weißt du, wie viele Kisten davon es im Keller noch gibt? Also im Keller,
das Heck.
Das hat,
wie viele Kisten
keine Ahnung, aber davon
das,
noch gibt?
Das werden wir herausfinden können. Hast du Interesse? Die schmeckt okay, gut.
Gut, ja.
Das freut mich. Und dann gehen wir auch schon zum letzten Wein, Christoph. Ich habe mir erst so gerade über das Essen geredet, habe ich mir eine geniale Frage ausgedacht. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Zu früh? Nein, viel zu früh ist ja klar. Aber wenn ich jetzt, ich denke so, du erzählst so, Rosenkohl mag ich nicht und das. Und also wenn jemand sagt, das ist der letzte Teller, den du essen kannst und danach kannst du nie mehr schmecken zum Beispiel. Man muss ja nicht gleich sterben. Man kann ja Covid kriegen und nichts mehr schmecken, ist genauso schlimm. Was müsstest du überlegen oder hast du etwas, wo du sagst?
Es gibt so vieles, was ich gerne esse. Das ist das Problem. Ich bin ja immer eher auch auf der süßen Seite unterwegs. Also alles, was mit Schokolade ist oder so, damit kriegt man mich auf jeden Fall.
Okay.
Alles, was mit einer guten Soße ist, auch. Ich liebe Matjes.
Oh, wow.
Als Hausfrauenart oder als mit Speckstibbe und Kartoffeln dazu und grünen Bohnen. Oh, na, sehr gerne. Ich liebe Seezunge. Ich esse sehr gerne Seezunge. Ob pochiert, als Röllchen oder gebraten im Ganzen, am Stück. Das ist ein großer Genuss. Tafelspitz, also auch österreichische Küche, vergötter ich wirklich. Marillenknödel, ja, mit den Wachau-Marillen schön in der Mitte. Das ist also wirklich hammermäßig.
Tafelspitz. Das sind ganz schön viele Henkersmahlzeiten.
Ja,
selbst das nicht fragen
dürfen. Bouillonkartoffeln, kleinen Rahmspinat. Für mich ist ganz wichtig immer der Apfelmeerrettich dazu. Überhaupt irgendwie oder eine Meerrettichsoße zu einer gesottenen Ochsenbrust. Auch sehr schön, ja. Also es gibt vieles, leider. Es gibt nicht die eine Henkersmahlzeit. Ich müsste verschiedene Tode sterben.
Ja, ich glaube, der Henker wird einfach wieder gehen. Der wird sagen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Der ist jetzt noch leben. Der isst mal zwei Wochen. Und gibt es ein Gericht eigentlich, mit dem man dich verbindet oder mit dem, für das du bekannt bist, dass es immer bei euch gibt? Gibt es so ein Gericht, wo du so ein Signature-Dish, habt ihr sowas? Hast du sowas?
Ja, früher war es tatsächlich ein Cordon Bleu von Kalbsbries und Gänseleber. Mit einer Parmesan-Trüffelschaumsoße und Artischocken dazu. Das lief also wirklich rauf und runter. Das ist auch ein göttliches Gericht, weil Cordon Bleu kennt man ja sonst Kalbfleisch und in der Mitte dann Käse und Schinken quasi, Emmentaler und Schinken, Kochschinken dazwischen. Und dann außen mit dieser knusprigen Panade. Und das Ganze haben wir halt auch mit Kalbsbries dann gemacht, weil Kalbsbries halt auch ähnlich wie ein Kalbschnitzel die Textur hat und sehr zart und weich ist. Und ich liebe auch Kalbsbries. Wäre auch noch eine Henkersmahlzeit. Und das dann auch schön paniert und in der Mitte dieser Gänsestopfleberkern. Also das habe ich auch immer sehr gegessen. Nicht alles, was ich mag, ist tatsächlich auch ethisch dann immer so einwandfrei. Ja, weil Gänseleber ist nun mal so. Es gibt mittlerweile aber auch tatsächlich eine Bio-Gänseleber, wo die nicht mehr gestopft werden. Das heißt dann ungestopft oder Bio-Gänseleber. Gänseleber, das gibt's, das kann man auch damit machen. Und deshalb würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Gericht, was man mit mir verbindet. Ja. Hm.
Ja, wir schenken jetzt zum Abschluss einen Portwein. Das ist ja auch was sehr Britisches und etwas, was
vielen Dank.
Historisch gesehen ja schon immer funktioniert hat von Grahams. Das Weingut gibt es seit 1820. Das ist also schon wirklich was Historisches, und wir machen einen LBV, einen Late Bottled Vintage aus dem Jahrgang 2018.
Hier vorne wird jetzt schon angestoßen.
Ja.
Der Wein wirkt, ja. So langsam wird's gemütlich in der ersten Reihe, ja.
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber beim Port denke ich immer, wenn ich ein Glas Portwein trinke, wieso tue ich es eigentlich nicht öfter?
Gestern erst, oder?
Ja, gestern. Stimmt, gestern habe ich es mir gedacht, deswegen trinke ich es heute gleich wieder. Man unterscheidet zwischen, Johannes King war unser Gast und hat uns natürlich ganz viel über Portwein erzählt. Ich glaube, es ist keine Ahnung.
Johannes King ist, glaube ich, der
in Deutschland
Portwein-Brain schlechthin.
Ja. Genau, den man mit Portwein verbindet. Also es ist ein Ruby Board, und Late Bottled Vintage wird eigentlich gemacht in Jahrgängen, die etwas kleiner sind, nicht diese großen Portwein-Jahrgänge. Und man hat, das hat man sich in Porto irgendwann gedacht. Ich glaube, das gibt es seit Anfang der 90er, dieses LBV, Late Bottled Vintage, um diese Weine früher auf den Markt zu bringen. Das heißt, die lagern ein bisschen im Fass, Tawnys lagern nur im Fass, die Rubies und auch die Vintage Sports lagen ein bisschen im Fass und dann in der Flasche und dann kommen sie auf den Markt. Das kann bei den normalen Vintage Sports durchaus mal 10 Jahre dauern. Und so ein Late Bottled Vintage kommt in der Regel zwischen 4 und 6 Jahre, nachdem er quasi produziert wurde, auf dem Markt. In dem Fall ist das 2018. Und auch diesen Port können Sie aber relativ problemlos 4 Wochen offen haben. Weil das ist oft der Grund, warum man es nicht aufmacht, weil man so viel nicht trinken mag, weil dann die Süße dann doch, und auch der Alkohol hat 20 Alkohol. Ja, das ist natürlich jetzt fast doppelt so viel wie der Riesling davor. Aber es ist eigentlich, wenn man reinriecht schon, das habe ich jetzt noch nicht, aber kommt sofort so was leicht Rosiniges, Schokoladig, Nussiges in der Nase. Aber ich finde die Nase nicht alkoholisch. Es wirkt nicht scharf. Sogar was leicht Grünes, was reicht Vegetabiles in der Nase. Also nicht Eukalyptus, aber so ein bisschen in diese Richtung, was ein bisschen was Ätherisches haben Sie in der Nase? Was trinke ich jetzt? Am Gaumen kommt da so eine leichte Schokolade, so eine Bitterschokolade. Diese Rosine kommt nochmal. Und dann hat man sofort im Mund diese Textur, die wirkt ein bisschen dickflüssiger, es wirkt ein bisschen... Ja, das ist es ja dann auch. Aber ich mag, weil es auch am Ende, es wird ein bisschen warm, ja, aber es ist nicht sprittig. Er ist auch in einer sehr guten Temperatur serviert. Also Port sollte man auch nicht zu warm servieren. Also vielleicht so 14, 15 Grad ist sehr, sehr gut geeignet. Und dann ist das Getränk fertig. Und dazu brauchst du eigentlich gar nichts. Gestern habe ich gesagt, habt ihr so ein paar Nüsse?
Ja.
Das finde ich cool. Mhm. Ja. Eine Schokoladentart und... kann ich alles verstehen, aber ich finde, man braucht nicht sehr viel dazu. Viele reden auch von dem Stilton, das wäre jetzt sehr britisch dann. Ja.
Wäre mal eine Frage gewesen, ja, gerade.
Dann finde ich es aber gut, wenn dieser Stilton richtig mit Portwein infused, ein Blauschimmelkäse.
Ach so.
Ja, aber da wird teilweise richtig so Portwein reingeschüttet oder mit so Spritzen wird der in diesen Stilton dann mag ich das. Sonst finde ich ihn ziemlich scharf. Also ich mag eher einen Furmdambeer oder so einen etwas milderen Blauschimmel dann auch zu diesem Wein. Und ja, also ich glaube also wenn du jetzt so einen Schokoladenmalheur oder so, also wenn das zu voluminös ist, so kraftvoll finde ich den nicht. Ja, also ich glaube, ein bisschen aufpassen muss man auch, dass man nicht so ein so wahnsinnig mächtiges Dessert serviert, weil da kann es dann schon Schwierigkeiten geben, dass der Wein auch mithält. Und die Flasche kostet 22 Euro. Und die hat man eigentlich dann doch relativ lange, davon hat man was.
Ja.
Wenn man also, sag ich mal, nicht jeden Abend, aber jeden zweiten, so ein kleines Glas Port, finde ich, es hat was von Lebensfreude, von man wird sofort, fährt man 2 Gänge runter. Mhm. Einfach die Tatsache, ich schenke mir einen Port, denn ich glaube, der Satz reicht, dass man ein bisschen chillt.
Ist das ein Wein?
Es ist tatsächlich so, ja.
Ist das ein Wein, wo man auch eine Zigarre dann zu...
Für mich absolut. Ja. Also Leute, die zur Zigarre Whisky trinken, die verstehe ich überhaupt nicht. Weil die Zigarre selber ja schon brennt am Gaumen und scharf ist.
Ja.
Ich liebe Süße. Ich liebe Oloroso Sherris. Ich liebe Süßweine auslesen, Spätlesen und ich liebe auch Port dazu.
Und ist das, weil eine Zigarre, die macht ja wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich eine Katastrophe für die Geschmacksnerven, oder? Also kann man dann den Wein auch schmecken oder ist das... Sogar so,
naja, dass sich das ergänzt. Also wenn ich vorher gesagt habe, dass Alkohol, ja ein Stück weit Alkohol und Zucker natürlich den Geschmackshorizont ein bisschen verringert,
ja,
dann ist es natürlich auch hier so, denn da ist ja so viel Frucht, das schmeckst du dann natürlich auch noch, auch trotz des Alkohols.
Ja.
Ja. Aber es ist zum Beispiel, wenn ich auch für den Falstaff verkoste oder bei einer großen Verkostung bin, dann rauche ich am Vortag keine Zigarre, weil mich das immer noch ein bisschen irritiert. Dann ist mir das noch ein bisschen zu scharf dafür. Was ich toll finde bei dem Weingut, den Luxus leistet sich fast niemand mehr. Die haben eigene Küfer bei sich, die teilweise 50, 60, 70 Jahre alten Fässer reparieren. Das heißt, die haben eine eigene Abteilung, die diese Eichenfässer aussucht und diese Fässer eben repariert, damit diese Ports dort lagern können. Diese Tawny Ports, da macht es Sinn, so ab 20 anzufangen. Hier haben Sie von Sandemann einen 20-jährigen Tawny Port an Bord. Den haben wir auch schon verkostet. Das ist auch wirklich gut. Das ist eben entscheidend, in welchem Fass der Port auch ausgebaut wird. Und ja, ich finde preis-leistungsmäßig so ein Late-Bottled Vintage ist wirklich eine ernsthafte Alternative zu den klassischen Vintage-Ports, die, wenn du heute einen 2.11er trinkst, ist das eigentlich noch viel zu früh. Das ist einer der großen Jahrgänge. Heute würdest du 85 trinken, 94. Die sind jetzt anfangen in einer guten Trinkreife. Aber wer hat die Zeit und wer hat das Geld und die Lagermöglichkeiten, diese so lang zu lagern? Deswegen finde ich LBVs eigentlich eine gute Alternative.
Habt ihr Portweine?
Ja, wir haben auch Portweine. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie viele oder welche oder welchen Jahrgang. Ich glaube, den haben wir tatsächlich auch. Ich fand es gerade sehr interessant, was du alles erzählt hast. Ich denke ja eigentlich bei Port auch Schokolade in irgendeiner Form. Mhm. Auch irgendwie, wenn es in die salzige Richtung oder in die Hauptgangrichtung gehen soll. Rehrückenwild, wie ich eingangs gesagt habe, zum Port immer ganz gut. Vielleicht mit einem Apfel-Portwein-Kompott irgendwie, einer Schokoladensoße, einer Zartbitter-Schokoladensoße. Aber dann hat er Rosinen. Was hast du gesagt? Rosinenmäßig irgendwie. Mhm. Irgendwas hast du vorhin erwähnt und da hatte ich eine brillante Idee. Ja? Stollen.
Ach,
okay. Ich würde dazu einen Stollen essen tatsächlich.
Sehr gut.
Ja. Also
super. Passt super gut. Ja,
weil du sagst, so runterkommen. Ich komme auch automatisch in die Weihnachtszeit bei Stollen komme ich enorm runter.
Ja. Ja. Aber nimmst du Butter auf den Stollen?
Nein, nein. Da spreche ich meinem großen Idol, was Stollenbacken angeht. Also der hatte früher Ladengeschäfte in Hamburg, gerade mittlerweile nicht, weil er ist ein hervorragender Bäcker, aber nicht so ein guter Wirtschafter. Aber er macht den weltbesten Stollen, Jochen Gauss, kann man nur sagen. Der macht einen Stollen jenseits, also die anderen machen Stollen, außer man backt ihn jetzt selbst, ja. Dresdner Stollen etc. oder sonst, wo es auch immer Stollen hergibt, aus welchen Städten auch immer. Öfters mal viel Teig, wenig Einlage. Rosinen, Mandeln, Zitronat, Orangeat etc. Bei Gauss ist es genau andersrum. Viel Einlage, der durch ein bisschen Mehl zusammengehalten wird, dieser Stollen. Ja? Und der zerbröselt auch sehr leicht, muss man sagen. Der mag es immer noch so Butter da drauf zu streichen. Ist überhaupt nicht meins, weil der schon echt mit Butter durchtränkt ist, wirklich. Ja. Nach dem Backen kommt also geklärte Butter. Geklärte Butter heißt, dass sie halt so gekocht wird, dass sie Wasser verdampft und die Molke unten bleibt, wird damit bepinselt und nochmal richtig getränkt. Das macht ihn einerseits haltbar, aber dann auch schön saftig. Ja. Mhm. Und da natürlich so ein Gläschen Port, weil du sagtest von Rosinen. Mhm. Und ich dachte so, Rosinen, Stollen, denke ich sofort an. Ja. Ja, auch jetzt gerade so in der Jahreszeit.
Oh, dritter Advent.
Und man kommt runter.
Nachmittags Stollen und eine
Flasche. Und ein Gläschen Port. Ja? Ich hätte jetzt ein Gläschen gesagt, du sagst eine Flasche
Portwein. Naja, mit mehreren.
Das ist interessant.
Ja, ich bin Profi.
Du bist
das
Profi.
Ist der Unterschied.
Ja, Wahnsinn. Ja. Aber sag mal, du hast auch ein Kochbuch rausgemacht, ne?
Ja, aber schon ein bisschen her. Während Corona haben wir das gemacht, weil wir endlich mal Zeit für hatten. Mhm. Und?
Ja, also weil das, ich frage mich das immer. Also es ist ja so ein bisschen so wie wenn, oder ich stelle mir das so vor, wie wenn jetzt ein Zauberer seine Tricks verrät. Oder, aber es macht ja viele Köche. Und ist das so, dass die Leute, die das lesen, eh keine Chance haben, das auf dem Niveau nachzumachen, wie ihr das macht? Also was ist, wenn du das Rezept hast, sage ich mal, was macht denn noch den Unterschied zwischen dem, der das zu Hause nachkocht und eurer Küche? Also was ist der Zauber, den ihr einfach nur machen könnt?
Unsere Küche ist komplett anders, als ich das im Kochbuch dargestellt habe.
Okay.
Um es so zu sagen. Ja, warum habe ich ein Kochbuch gemacht, was nicht mit der Herrling-Küche zusammenhängt?
Ja.
Weil die Herrling-Küche hat sehr aufwendige Rezepte, die teilweise lange dauern, wo man teilweise sehr rare Zutaten für benötigt, wo man teilweise auch Kleinstmengen von irgendeiner Zutat benötigt. Und wenn man das nachkochen möchte, es gibt tatsächlich Gäste, die würden sowas nachkochen, aber die kochen dann 2 Tage an einem Gericht.
Ja.
Ja, weil es halt für ein Gericht dann 6 unterschiedliche Teilrezepte sind, um das dann hinterher zusammenzufügen.
Ja.
Das macht zu Hause keiner. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann ein wunderbares Kochbuch, machen auch viele Kollegen, hochdekorierte Kollegen, ein hervorragendes Kochbuch, aber das machen sie quasi für uns, für unseren Berufsstand, für uns Köche machen die das, aber nicht für privat. Weil privat, ich würde zu Hause auch nicht so kochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das schaut man sich an, tolle Bilder, alles wunderbar, klappt man zu, stellt sie ins Regal, macht sich wunderbar in der Küche, sieht toll aus, aber daraus kochen machen dann die allerwenigsten tatsächlich zu Hause. Und wir haben dann während Corona gesagt, beziehungsweise wir heißt ein Freund von mir, Jan-Peter Westermann, der ist Fotograf, der hat dann gesagt, komm, lass uns ein Kochbuch machen, aber tatsächlich eins, was man zu Hause nachkochen kann, jedenfalls in etwa zu Hause nachkochen kann. Und das haben wir dann gemacht, mit teils Rezepten, alten Familienrezepten von meiner Familie. Mhm. Da ist eine Preiselbeertorte drin mit einem Nussboden, Preiselbeermarmelade und dann gibt's eine Schokosahne oben drauf.
Hast du zufällig was mitgebracht?
Nein. Nein. Zufällig nicht. Wo ich die dann, und meine Mutter streicht die so schön ein. Ach, so halbrund streicht die oben diese Schokosahne ein. Und dann kommen noch so Schokoraspeln außenrum, ne? So abgeraspelt von so einem Block. Und der Fotograf guckt sich das an, also Jan guckt sich das an und sagt, nee, so können wir es nicht machen, das sieht altbacksch aus. Wir müssen da so Wellen reinmachen und alles, das muss ein bisschen mehr modern und fancy sein. Habe ich also gemacht. Meine Mutter schlägt das Kochbuch auf. Was hast du denn gemacht? Das gehört doch so schön. Und das sieht aus, als wärst du besoffen, als du ja als die Torte eingestrichen hast, ja. Also, aber es sind alte Familienrezepte. Teils sind es dann auch Rezepte aus dem Herlin, zum Beispiel für ein Sauerteigbrot, auch tatsächlich. In abgespeckter Form, also wirklich aufs Einfachste reduziert, ja. Vom Herlin teilweise Rezepte. Und es sind auch alles Rezepte drin, die sie gestern Abend gegessen haben, tatsächlich, aus dem Kochbuch. Ist interessant, dass du es gerade ansprichst.
Ja.
Ich glaube, du wusstest es selbst nicht.
Nee, das wusste ich nicht.
Weil die gegrillte Avocado mit Carabinero und Tomaten-Vanille steht im Kochbuch. Die Maronencremesuppe steht im Kochbuch, allerdings dort nicht mit Jakobsmuschel, sondern mit Blutwurst steht das drin. Aha. Dann gibt's die Entenbrust mit Kürbispüree im Kochbuch. Allerdings doch auch mit Orangensoße. Mhm. Dann gibt's im Kochbuch ist es der Kabeljau. Gestern Abend war es der Steinbutt auf Erbspüree mit Beurre Blanc. Mhm. Und das Dessert, die Apfelkrapfen mit Vanillesoße, stehen auch im Kochbuch. Das Himbeersorbet haben wir gestern Abend dazu gedichtet.
Wow, also dann könnte das sein, dass das Kochbuch jetzt nochmal einen Absatz Peak.
Weiß nicht, normalerweise sagt man immer beim Kochbuch, das ist kurzlebig, nach 4 Jahren landet das irgendwo vorne auf dem Grabbeltisch. Mhm. Ich bin gespannt, wie es bei Thalia irgendwie im Dezember aussieht, keine Ahnung, weil Dezember ist ja irgendwie so nochmal so ein Monat, wo man Geschenke sucht.
Ja.
Und übrigens hat es einen ganz attraktiven Preis, man denkt immer hochdekorierte Köche und so ist es tatsächlich eigentlich auch. Meistens Kochbücher zwischen 60 und 100 Euro. Ja. Unseres kostet wirklich deutlich weniger. Ich mache jetzt hier nicht dauernd Werbung. Ich sage auch nicht den Preis. Das müssen Sie selbst rausfinden. Okay, aber ist es sehr attraktiv im Preis. Ungefähr, was eine Flasche Wein kostet.
Das ist doch in Ordnung.
Das ist aber auch sehr dehnbar.
Ungefähr, was der Port hier kostet.
Ah ja, okay. Genau.
Ja, ich glaube, den Preis hatten wir gesagt, oder?
Da
war ich beim Rosé, weiß es schon nicht mehr.
Aber ist auch ähnlich.
Ich habe bisher immer jedes brav Glas geleert, aber jetzt höre ich mal auf.
Das auf den Kochbuch gemacht. Ja. Ist das sozusagen Respekt vor dem Produkt, dass du das alles trinkst oder?
Ich bin Genießertyp.
Okay, also hast du wirklich Lust einfach.
Ja, mir kommt der Portwein auch sehr zugute jetzt so zum Schluss, muss ich sagen. Der bringt mich jetzt nochmal so schön, letzter Tag auf dem Schiff, bringt mich jetzt nochmal so schön in die Genießerlaune.
So soll es sein. Vielen Dank, Christoph Rüffer, dass du unser Gast warst. Das war eine große Freude. Das war sehr, sehr kurz.
Wir haben massiv überzogen. Schneidet ihr das eigentlich? Wird das geschnitten?
Nein? Wir würden jetzt schneiden wahrscheinlich.
Wo ich gesagt habe, meine Mutter ist die schärfste Kritikerin. Das vielleicht nochmal rausschneiden. Wenn die das sieht, muss ich mir wieder was anhören.
Wir können ein Piep drüber machen. Danke auch, dass Sie die Zeit. Wir würden gerne wissen, so quasi, was Ihnen jetzt am besten geschmeckt hat von diesen 4 Flaschen oder wenn Sie eine nachschenken könnten, was Sie sich nachschenken würden. Wer würde sich denn den Sekt nachschenken wollen lassen? Okay. Wer ist beim Rosé?
4.
Jawohl. Wer ist beim Riesling aus Amerika? Und wer ist beim Port?
Oh ja.
Ja, Riesling und Port.
Aber.
Beides süß.
Genau.
Beides süß.
Siehst du?
Ja.
Siehst du?
Ja, okay. Ja, das waren die 4 Flaschen und Sie waren mit dabei und hat mehr als eine Stunde gedauert. Aber
war ja
wenn
klar.
Wir schon mal so einen Gast haben,
Entschuldigung.
Und so tolle Weine. Bedanken wir uns herzlich, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Ja. Na,